Ja gut, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Heute im idyllischen Außendienst. Wir haben mal unser altes Museum verlassen und haben uns jetzt hier in die Hallertau begeben zu einem ganz, ganz schlimmen Termin. Also ganz schlimm. Wir sitzen nämlich in der Natur, die Vögel zwitschern unter einer wundervollen Pergola. Also für die Leute, die es jetzt nicht auf Video sehen, sondern uns nur zuhören. Mitten in der ländlichen Holledau und sind heute zu Gast bei der Familie Rieger hier in Attenkirchen, genauer gesagt in Pfettrach, und sprechen heute hier am Hopfenhof der Familie Rieger über das Thema Hopfen, denn die Hopfenernte steht kurz bevor. Also wenn die Episode ausgestrahlt wird, haben wir Ende August, und das bedeutet, der Hopfen wird reingeholt. Und ja, sind zu Gast bei der Evi Rieger, die Bäuerin hier am Hof und eine unserer längsten und treuesten Lieferanten für die Brauerei. Und Evi, danke, dass wir heute da sein dürfen.
Auch ich bedanke mich für das, dass ihr uns auserwählt habt, dass ihr mir bei dem Podcast mitmachen dürfen. Freut uns narrisch. Ich spreche für meine Familie. Und ja, wir sind schon lange Lieferant bei euch in Weihenstephan, besser gesagt die Familie Rieger, schon über 60 Jahre. Und ja, ich finde es auch eine ganz tolle Kombination, es und uns, also wir miteinander, mit dem Bier und Hopfen. Und ja, wir freuen uns jetzt halt auf die Ernte, die wo kommt, weil wir das ganze Jahr ja darauf hinarbeiten.
Das stimmt, es ist nämlich ein, ja, so wie überall in der Landwirtschaft wird das ganze Jahr gearbeitet, um dann in einem kurzen Zeitraum die Früchte seiner Arbeit einzuholen. Und das ist die Ernte, und je nach, ja, Produkt natürlich zu einem anderen Zeitraum oder Zeitpunkt. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Du hast ja schon wunderbar gesagt, 60 Jahre kooperieren wir jetzt.
Länger.
Also, länger sogar, mehr als 60 Jahre. Also ich traue mir fast mit 99%iger Wahrscheinlichkeit und Sicherheit zu sagen, dass wir kaum einen anderen Lieferanten haben, der uns länger und konstanter beliefert als ihr. Aber ihr seid ja auch praktisch ums Eck. Also wir sind jetzt an 20 Minuten gefahren vom Freising, von der Brauerei. Ihr seid ja da in der südlichen Holledau, also quasi am unteren Zipfel des Hopfenanbaugebiets Holledau, aber halt wie gesagt gleich 20 Minuten von der Brauerei weg. Und damit natürlich nicht nur die regionale Wahl, sondern halt auch in dem Sinne die traditionelle und beständige und nachhaltige Wahl, weil alles, was lange währt, ist ja auch in der Nachhaltigkeitsidee das Interessanteste, ja, wenn man lange Beziehungen hat, sich gut kennt, wenn man sich gut kennt und weiß, was der andere jeweils braucht, dann ist die Beziehung und natürlich auch das Geschäfts- oder die Geschäftsbeziehung natürlich dann umso effizienter und umso fruchtvoller, umso länger sie dauert. Ja. Also schön, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich immer, wenn ich rauskomme. Einmal im Jahr sind wir ja oft, also praktisch immer da, also im Export. Wir haben ja dann oftmals zum Volksfest Kunden da.
Ja.
Und das passt ja perfekt, das Volksfest mit der Erntezeit. Und dann kommen wir ja immer mit unseren Kunden raus, die dann die meisten das erste Mal im Leben an Hopfenhof sehen, die bei einer Ernte dabei sein dürfen und das mal live miterleben dürfen. Wir werden ja dann hier am Hof auch immer wunderbar versorgt mit Speis und Trank und natürlich auch mit herausragendem Bier. Und was für ein Wunder, es gibt bei dir am Hof Weihenstephaner Bier.
Was sonst?
Was sonst, ja.
Also, welche Frage, jetzt schließlich sind wir der königliche Lieferant für dieses.
Ja, gerade. Aber vor allem auch saucool, also okay, wir sind ja ehrlich, sind ja keine Schmerzer, das Bier haben wir schon mitgebracht, aber es gibt wahrscheinlich
immer
Weihenstephaner Bier. Aber das richtig coole, also vor allem die Videozuseher werden sehen, hier Krüge. Diese alten Vintage-Krüge, ich glaube, die sind locker so alt wie unsere Geschäftsbeziehung.
Ja, und zwar, wir sind ja hier beim Wirts Fedra, das war einmal ein Wirtshaus, und das sind noch die alten Wirtskrügeln von dem Hof,
wo das Wirtshaus
wo war. Wo noch da waren, darum sind manche schon ein bisschen besser hergenommen und manche noch ein bisschen neuer. Aber das sind nur die alten Bestandsgläseln.
Vintage nennt man das.
Und ja, jetzt genau.
Schenken wir uns mal eine halbe ein.
Ja, gerne.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt eine sehr druckende Baustelle. Das glaube ich.
Das können wir nicht brauchen.
Das können wir gar nicht brauchen.
Nicht, dass die Stimme darunter leidet.
Nein, das kann nicht sein. Also das war beim Podcast das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Stimme irgendwann auslässt. Und deswegen müssen wir fast was einschenken. Wir haben ja auch das Thema Hopfen ja schon mal aus einer, wie soll ich sagen, aus der wissenschaftlichen Sicht behandelt. Also da ist ein kurzer Hinweis drauf. Genau, wir haben uns ein bisschen an das Thema schon mal angenähert vor einiger Zeit. Also wer da mal reinhören will. Jetzt das war, ja, du hast recht, Evi, du hast recht. Das ist, bevor wir es reden, nicht aufhören, das ist ein Schmarrn.
Manchmal, es gibt Momente, die habe ich immer wieder mal in meinem Job, so wie jeder in jedem Job, glaube ich. Es gibt mal Tage, da ist man echt genervt ja, und da will man gar nichts mehr. Und dann gibt es Tage, wo man sich denkt, hey, lucky me. Ja,
kann nicht besser gehen.
Und jetzt ist so einer dieser Tage. Ja, Freitagvormittag, Ende Juli, sitzt man hier bei besten Temperaturen, Sonnenschein unter deiner wunderschönen Pergola in der Mitte deines wirklich super sauberen, schönen Hofs.
Das ist unser Mensa.
Ja, das ist gut. Und trinken da jetzt ein frisches Original. Der Franz liegt neben uns und schlaft. Das ist der Hofhund, ein wunderschöner Ridgeback. Es kann gerade echt, gibt schlimmere Arbeitstage als das jetzt.
Definitiv. Ja, für mich.
Apropos Arbeitstag, Evi.
Ja.
Es gibt an jedem Hof, sagen wir mal, wenn man Landwirtschaft klassisch betrachtet, gibt es also diesen klassischen Arbeitstag.
Ja.
Den gibt es sicher bei euch auch, nur ich glaube, der Hopfenanbau ist ja nicht mit einer klassischen Landwirtschaft zu vergleichen, wenn man jetzt so Viehhaltung hat zum Beispiel. Na, da muss man wirklich jeden Tag in der Früh raus und Stall machen und futtern und so weiter.
Ja, das ist noch anstrengender, finde ich. Noch
anstrengender.
Also, mehr Verantwortung.
Gibt es ja sowas wie eine Sonderkultur, sprich eine besondere Pflanze, die auch besondere Bedürfnisse hat, aber auch wo das Jahr ganz anders ausschaut.
Ja.
Und deswegen ist jetzt mal meine erste Frage, begleit uns mal, erzähl uns mal, wie so ein Jahr auf einem Hopfenhof ausschaut und durchaus gerne kannst du ja mal dann die Sachen auserstellen, die euch in gewissen Punkten ja auch schon auch unterscheidet zu einer klassischen zum Beispiel Frucht oder Vieh.
Zum Trott zum Beispiel.
Genau.
Oder
ja. Genau.
Ja, also bei uns ist so, wir haben zwei Standbeine. Das eine ist der Hopfen, das andere ist der Winterdienst. Und wenn der Winterdienst im März zu Ende geht, fangen wir mit der Hopfenarbeit neu an. Und zwar, wir haben ja diese Hopfengärten und diese Dauerkultur von der Sonderkultur Hopfen, wie hast du gesagt, und die werden ja in Reihen gepflanzt. Und die Pflanze wird einmal in die Erde eingepflanzt und kann dann bis zu 20, 25 Jahre im Boden verbleiben und jedes Jahr beerntet werden. Aber im Frühjahr haben wir Pflegearbeiten. Da muss dieser Bifang, wie man es schreibt, also diese Reihe muss da zuerst einmal abgedeckt werden, das heißt Erde weggenommen und geschnitten, dass die Pflanze zurückgeschnitten wird, auf Stock gesetzt.
Also quasi, kann man sich vorstellen, wie im eigenen Garten im Frühling, wenn es im März hergehst, dir die Hortensien zurückschneidest.
Ja, Hortensien, aber wir gehen bis zu der Erde runter.
Also richtiger
Cut, dass das von unten raufkommt. Also wir halt bei den ganzen Stauden wie ein Storchenschnabel. Also richtig runtergeschnitten, dass alles auf Reihe ist. Dann fahren wir mit einem Traktor und einer Hebebühne. Da stehen dann zwei bis drei Mann oder vier drauf und die haben einen Draht dabei. Und dann oben bei der Gerüstanlage, weil die Gerüstanlage hat ja oben längst verlaufen wird, diese Reihen sind ein Stacheldraht und da binden wir jeden Draht einzeln an. Einer fährt den Traktor, der passt dann auf, dass die Hebebühne immer von der Höhe her passt und dann binden wir den Draht an. Wenn der Draht dann drummert ist, muss wieder jeder Draht einzeln eingesteckt werden. Und zwar jeder Stock kriegt jetzt zwei Drähte und dann ist es wieder wirklich viel Muckiarbeit und ja, und vor allem im Frühjahr, wenn das Wetter oft nicht so schön ist und geht
noch
windig.
Wechselhof ist.
Aber wir haben tolle Leute und das haut hin. Und dann fangen da an zu wachsen und dann kommen auf einmal so 60, 70 Triebe raus aus dieser Reihe, also auf dem Stock. Und von dem suchen wir uns dann die drei schönsten pro Draht raus. Also an einem Stock sind zwei Drähte und da werden wir dann pro Draht drei Hopfentriebe rechts drehend anleiten. Und zwar anleiten, weil der Hopfen ist ein rechtsdrehendes Schlingpflanzengewächs aus der Familie der Hanfgewächse. Und der hat wirklich bei uns, also bei uns an den Breitengraden, den Rechtsdraht, der wächst nur rechts rum. Wenn man links rum dreht, geht er wieder runter vom Draht und liegt auf dem Boden. Dann ist die Arbeit umsonst.
Gibt es irgendwo auf der Welt, wo er links rum
wächst? Ja, auf der anderen Seite.
Also Neuseeland
in Tasmanien, in
Australien.
Australien, in Afrika.
Da wächst es wirklich dann links
rum. Ja, da wächst er wirklich andersrum. Und das hat was mit den Breitengraden und halt mit dem wirklich mit dem Rechtsdraht, sage ich, weil halt die Erde auch sich dreht dann nicht. zum Turnen.
Und das ist so der Zeitraum März bis April, Mai?
Mai. Also immer am 1. Mai haben wir brutal viel Arbeit, wo zwar in Deutschland der Feiertag ist, für uns weniger. Und da haben wir die meisten Saisonarbeiter bei uns. Wir haben ein großes Glück, dass wir noch Saisonarbeiter kriegen. Das sind sehr wichtig, weil da wir es nicht schaffen. Und dann arbeiten wir da bis Ende Mai und dann kommt die Pflegephase. Dann ist die Handarbeit meistens durch. Das heißt, das Anleiten ist gewesen, dann macht man noch Kontrollgänge, ob die Hopfen auch richtig ranwachsen, weil ein Hopfer kann bis zu 30 cm am Tag wachsen.
Das habe ich auch schon gehört. Aber jetzt,
gibt Gas.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Ding. Also die Leute kennen das ja vielleicht, wenn sie mal durch die Hopfengebiete gefahren sind. Da sind diese großen Gestänge.
A9.
Ja, genau. Auf der A9, da sieht man diese großen Gestänge. Ja, die Hopfengärten. Die Hopfengärten. Ist ja auch wieder so etwas, also ihr nennt es Garten und nicht Feld.
Ja? Das kommt von früher, weil früher ist halt fast jeder
einen Hopfen daheim
einen
im Garten
Hopf gehabt. Und das war so klar. Da waren es noch Gärten, ja. Weil das hat was mit der Größe zu tun und das hat man aber im Volksmund übernommen, Hopfengarten.
Ist auch ein schöner Begriff, finde
ich. Ja, ich finde einfach auch übrigens, dass das die Hopfenlandwirtschaft, also das wird dir wahrscheinlich als Marketing- und PR-Experte wahrscheinlich gut runtergehen. Ja. Und zwar, ihr habt ein wunderschönes Vokabular gefunden, finde ich. Ja? Manchmal klingt das landwirtschaftliche Vokabular halt so wie es ist, halt einfach sehr bodenständig.
Und derb,
ja. Derb, ja, weil es ist halt wie es ist, ja. Aber ich habe das Gefühl, im Hopfen hat man einen sehr schönen, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, aber man hat ein schönes, also es ist kein Hopfenfeld, es ist ein Hopfengarten.
Weißt du warum?
Es ist kein Hopfenbauer, es ist ein Hopfenpflanzer. Ja?
Weißt du warum?
Warum?
Weil die Hopfenpflanze, wo wir haben, ist weiblich.
Ach so, deswegen ist ja, alles natürlich ein bisschen eleganter.
Ja, alles ein eleganter.
Ah, jetzt ist natürlich, jetzt ist mir alles klar.
Damit haben wir alles geklärt, danke. Nein, Spaß.
Ja, das sind lauter weibliche Pflanzen, wo wir mehr haben. Weil Hopfen ist zweigehäusig, aber zur Hopfenproduktion für das Bierbrauen haben wir nur weibliche
Pflanzen. Nur weibliche Pflanzen. Und also vor allem, es ist halt im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Betrieben, hat halt der Hopfenanbau sehr viel Sonderinfrastruktur, nenne ich das jetzt mal. Also genau diese Gestänge, dann diese Drähte, die dann halt jedes Jahr wieder neu eingezogen werden müssen. Und natürlich auch, muss man auch dazu sagen, da ist noch ganz viel Handarbeit, weil sehr diffizile, feine Arbeiten sind. Gell? Weil
Anleiten.
Anleiten, ja. Da habe ich mal mit ein paar geredet. Also ich habe eine Studienkollegin seinerzeit gehabt, die Landwirtschaft in Weinstephan studiert, ist als Saisonarbeiterin gemacht hat, ein bisschen Geld dazu verdient, aber sie hat halt auch gesagt, ja, sie kommt eher aus Norddeutschland von einem sehr großen Milchbetrieb, ist sie gekommen. Also sie hat gesagt, sie hat das gemacht, einfach nur um das mal zu sehen und mal das
zu erleben. Das ist wirklich anstrengend.
Und vor allem, und das war jetzt eigentlich die Frage, auf die ich raus wollte, wenn du jetzt dann hergehst und diese drei Triebe, braucht man da eine besondere Erfahrung, dass man jetzt dann sagt, okay, das ist der beste oder der schönste, die ich dann da anleite?
Man versucht die drei gleichmäßigsten, schönsten, die wo am Stock gewachsen sind,
rauszusuchen. Also was zu dem Zeitpunkt vielleicht schon die größten sind? Oder,
nicht unbedingt der größte, weil oft ist einer der größte und die anderen ein bisschen gleich, sondern man versucht, dass wirklich die drei gleichen, von der Stärken her, vom Wuchs her, dass die angeleitet
werden. Also so homogen wie möglich.
So homogen wie möglich. Und das ist der Witz dabei, entweder kannst du es oder kannst du es nicht. Einen halben Tag brauchst du zum Neukommen.
Ja.
Natürlich, je länger du das machst, umso besser wirst. Wir haben einen Mitarbeiter, die kommen schon 15, 20 Jahren. Die sind top. Zu denen brauche ich gar nichts sagen, die wissen es das.
Ja.
Und wenn jetzt wieder neue dazu kommen, wegen mal vom Alter her oder sonst was, oder mal auch kann nicht oder hat irgendeine berufliche Veränderung. Die Neuen, wie gesagt, die werden von unseren alten Mitarbeitern in Anführungsstrichen
mitgenommen,
angelernt. Aber wenn es der einen halben Tag nicht kommt und macht links rum, dann wird nichts. Es hat schon gar einen gegeben, die haben sich ein Schleiferl an die Hände ohne Bunden, das rechts rum. Ja, das ist der große Clou.
Ja, okay.
Ja, wenn du da Schwäche hast, ist ein bisschen ein
Problem. Und wie viel drahst du den Trieb?
Bis er komplett roh ist. So drei, vier Mal tust du an den Draht rumdrehen.
Und dann quasi, du hast drei Drähte, hast du gesagt?
Zwei Drähte.
Pro Stock. Und auf jeden Draht kämen drei
Triebe. Ja, genau. Und habe ungefähr Auswahl von 60, 70 Triebe.
Werden die dann weggeschnitten, die anderen?
Ja, die werden weggeschnitten, ausgerupft, ausgerissen, weggeschnitten oder runtergedrückt. Da hat auch jeder andere landwirtschaftliche Technik. Betrieb schon wieder seine eigene Technik, genau.
gut.
Ist ja Wahnsinn, wie individuell das dann ist. Gell?
Also, ja, dass jeder und, da ist und vor allem das ist halt wirklich auch viel Handarbeit. Gell? Genau. Also das kannst du halt auch nicht automatisieren, das geht
nein.
halt nicht.
Nein, das ja. geht nicht. Da gibt es noch nichts. Wir haben ja zwar jetzt schon Geräte, dass man zwischendrin, zwischen Stock, dass man sauber macht, dass man halt da weniger andere Triebe da hat. So Sachen haben wir schon. Und man hat auch Kissen, das ein bisschen bequemer ist am Boden.
Ja, aber man muss eigentlich sitzen oder knien, weil es ist genau. ja wirklich
tief am Boden. Noch, ja. Aber wir brauchen unsere Leute und die kommen halt meistens, Saisonarbeiter, und die schlafen dann bei uns. Mhm. Die ziehen quasi in Pension Würzberg 1 ein.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Dann schauen wir weiter in dem Jahresverlauf. Also wir haben jetzt angeläutet. Wir
ja,
haben
genau.
Wir, und dann hast du gesagt, dann kommen die Pflegearbeiten. Also dann ja. ist man quasi mit der reinen Handarbeit durch. Was verstehen nicht, wir? Noch ja, nicht ganz durch?
Nicht ganz. Dann, dann muss man voll gehen.
Ja.
Und zwar man läuft dann die Reihen ab und schaut mal, ob der Hopfen sich irgendwo eingezwickt hat. Und, und da hilft man ihm noch, dass halt das alles passt. Und dann kommen die anderen Pflegearbeiten. Das heißt Bodenbearbeitung. Der Boden muss locker werden. Und damit die anderen Triebe, die noch rauskommen, nicht wieder weiter wachsen, fahren wir dann mit dem Traktor und so einer Scheibe durch und der mal wieder Erde auf diese Reihen drauf. So werden die anderen neuen nachwachsenden Triebe abgedeckt, damit da kein Unkraut oder dass das einfach sauber ist, so gut wie es geht. Dann kriegt er einen Kunstdünger, ich sage immer, der kriegt dann seine Nahrung, dass er auch gesund und kräftig weiterwachsen kann. Und dann werden auch Pflanzenschutzmittel benötigt, weil wir haben mit einem Pilz zum Kämpfen, Mehltau, Peronospora, und einmal mit Läuse und sowas auch.
Guter Punkt, Thema Pflanzenschutz. Was sind so die oder welche Einflüsse vom Wetter? Also wenn es sehr feucht ist, hat man eher Pilzkrankheiten, oder?
Ja, genau.
Und wenn es besonders trocken ist,
kommt
die rote Spinne. Okay.
Also es ist unterschiedlich. Im Frühjahr haben wir mit dem Erbfloh noch zu kämpfen, der wo halt unten am Boden rumeinander, der wo uns Fraßlöcher in die Blätter reinfrisst und dann kommen halt später entweder Pilzkrankheiten oder rote Spinne und da werden halt Pflanzenschutzmittel hergenommen, die wo explizit für den Hopfenbau zugelassen und getestet sind. Und die haben immer eine Wartezeit und das wird dann alles eingehalten und die Raumkulturspritze, die geht jetzt zum TÜV, dass die genau auch die technische Anforderungen hat, dass das alles passt. Und das machen wir jetzt halt so, wie es Wetter wird, weil Wetter ist ein großes Thema bei uns. Gerade die Hitze, wenn es über 35 Grad wird, dann mag das der Hopfer nicht so. Dann hat er auch einen Hitzestress.
Okay. Was für Wetter morgen da Hopfen?
Warme Nächte. Eigentlich wie wir Menschen.
Heiße Nächte.
Warme Nächte. Der Hopfen,
wo man schön draußen sitzen kann, ja, in einer Bergola und Bier trinkt bis um eins in der Früh, wenn es angenehm ist.
Das liebt auch der Hopfen. Und Regen. Oder am besten Regen auf die Nacht, ein schöner Regen und ein warmer Sommerregen und in der Früh wieder ja, angenehme Temperaturen. Also alles so zwischen 20 und 35 Grad, obwohl 30 ist besser. Ab 30 Grad kriegt er schon einen Stress und ab 35 haben wir wirklich dann teilweise auch Probleme.
Wir wissen, wie wir schon beim Wetter sind, Thema Starkwetterereignisse. Also wir haben ja schon in den letzten Jahren vermehrt diese Starkwetterereignisse, sei es Regengüsse, die jetzt
Hagel.
Die Hagel, kann natürlich einen großen Teil der Ernte einmal vernichten.
Ja.
Das habe ich mal erlebt, da war ich relativ neu in Freising. 2009, da war ich erst ein paar Jahre da.
Brutal, 26. Mai.
Und das war nämlich das Thema, weil vielleicht der ein oder andere weiß es nicht, aber die Holledau ist ja das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt.
Ja.
Und knapp so um die nahezu 30% des Welthopfenanbaus oder des Welthopfenvolumens für die Brauindustrie wird hier angepflanzt.
Ja.
Also das in einer Region, die überschaubar groß ist, ist halt 30% des Welthopfenbedarfs angebaut. Und damals hat man gesagt, da ist ein Hagelsturm einmal quer durch die Holledau gezogen.
Nein, quer nicht. Und zwar hat es halt wirklich bei uns da angefangen. Und zwar vom Süden über den Osten ist er durchgegangen.
Ja.
Aber der war halt 4 Kilometer breit und das ist was Seltenes und eine richtige Schneuse hat der durch gejagt. Und da ist der Hopfen
anscheinend so viel vernichtet.
Ganz viel.
Und das war dann so ein Problem für den Welthopfenmarkt. Klar, ja. Man hat halt durch gute Ernten, Hopfen ist auch lagerfähig, wenn man ihn richtig abbockt und kühlt. Und die Brauereien haben ja auch strategische Reserven und die Hopfenhändler haben strategische Reserven. Aber trotzdem, das war in dem Jahr, haben sie gesagt, das war so ein Impact, dass das sogar globale, dieser eine Sturm hatte globale Auswirkungen auf den globalen Hopfenmarkt.
Ja, vor allem, weil der Hagel und der Sturm so massiv war, dass die ganze Rebe bis auf den Boden zerstört war. Mhm. Und dann war sie total geschwächt und das haben wir ein Jahr drauf auch noch gemerkt.
Vor allem Hagel ist halt so ein Thema. Ja. Wind kann der Hopfen ja ein bisschen ab. Gell?
Ja, aber das war
aber
alles.
Aber der Hagel, weil der zerstört ja physisch die Golden hat
fetzt.
Oder die
hat uns fetzt,
genau.
Komplett
da kann nichts
fetzt.
Mehr nachwachsen. Das ist dann vorbei.
Der hat dann schon wieder versucht, von unten so ein bisschen wie also eine Vegetation so aufzubauen. Aber das Feldsport und vor allem, er war geschwächt für nächstes Jahr total. Also
aber
es
hat
waren,
sich jetzt ins nächste Jahr noch ausgewirkt?
2010 haben wir extrem, weil er so geschwächt war, haben wir Probleme gehabt mit der Krankheit. Der hat Peranospora, also ein Viruspilz anfällig war er besser.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja, das hat sich zwei Jahre total, zwei Jahre. Und eine Sorte haben wir sogar roden müssen, die hat sich nicht mehr erholt.
Mhm. Boah, krass.
Das war so eine feine.
Das war mir nicht bewusst. Also, ja.
Gibt's
also deswegen ist diese Konzentration natürlich auf eine Region wie die Holledau natürlich schon auch ein gewisses Klumpenrisiko, wie man das so schön sagt, in der Ökonomie. Aber es ist ja auch so, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen, der Hopfen wächst ja nicht überall. Es ist ja nicht
Nein.
so, dass du sagen kannst, ja, dann tun wir halt da und da noch einen Hopfen anpflanzen.
Nein.
Das ist ja sehr selektiv, der Hopfen.
Ja,
gell?
Der Hopfen braucht eine gewisse Tag-Nacht-Verhältnisse. Und zwar bis Johanni, also zur Sonnenwende, wächst er auf und dann wächst er in die Breite. Also wirklich, die Sonnenwende macht ganz viel aus. Der wächst hoch und dann macht er die Seitenarme, wo der Hopfendolden sich ja dann bilden. Mhm. Und das ist so wichtig und das ist halt hier optimal. Also bei uns und unten auf der
Südhalbkugel
gibt es auch, aber in Afrika haben sie da noch ein Problem.
Streifen
wirklich,
über den Globus,
ja, genau,
wo das geht. Gell?
Wo das geht. Und dann, was hier auch noch ein Vorteil ist, der Hopfen braucht eine Winterruhe. Der mag schon mal, wenn es ein paar Grad kalt wird.
Okay.
Weil ihm das gut tut, diese Winterruhe für den Stock. Und so ist halt hier das optimalste Hopfenanbaugebiet.
Also wo haben wir jetzt Hopfenanbau in Europa? Lass mal so kurz durchgehen, so als Interesse für die Leute. Wir haben die Holledau in Leitstadt.
In Polen, Slowenien, Tschechei.
Österreich ganz ein bisschen.
Ein bisschen, ja, Waldviertel ist schon auch noch ein Thema, aber ein nettes, kleines
Hopfen. Ja, halt
für
den österreichischen
Markt. Ja, genau. Ja, wir dürfen,
du musst der Österreicher seine Heimat nur kurz
ein bisschen
ist schon klar. Das
ich meine, der Mühlviertler Hopfen hat ja einen ganz guten Ruf. So
es macht es perfekt. Ja. Es vermarktet seinen Hopfen ausschließlich nach Österreich, aber Gott sei Dank produziert es nicht so viel. Wir dürfen ein bisschen was liefern.
Gut, sehr gut.
Ja, die Tschechei ist auch sehr bekannt.
Tschechei, Saatzer Hopfen. Und in Deutschland sind Tettnang haben wir noch und
stimmt,
dann Elbisal,
Bodensee,
ja genau, das ist ein kleines Gebiet. Und dann gibt es noch ein bisschen an Hopfen auch in England, hat es frühest mehr gegeben, auch in China, aber die haben auch Produktion sehr zurückgefahren. Also die größten Produzenten sind die Amerikaner im Staate Washington und
Wyoming
und bei uns in der Hallertau.
In Bayern.
In Bayern, Deutschland, ja.
Ja, also wenn du es anschaust, also Tettnang liegt ja in Bayern.
Nein, Baden-Württemberg.
Teilweise.
Ja,
ist so ein Mischding.
Müssen wir aufpassen.
Dann
hole ich auch
und dann gibt es aber auch noch die Fränkischen. Also,
ja, die sind aber kleine.
Ja, ganz kleine.
Herspruck
genau.
Und Spalt oben. Aber dann gibt es die Elbe Saale noch in den neuen, also damaligen.
Ostdeutschland, ja.
Genau, das sind auch noch ein paar, die wo da produzieren. Und es gibt jedes Jahr einen Hopfenbaukongress, heuer ist in Deutschland, da kommt die ganze Welt der Hopfenbauer zusammen und schauen so, was gibt es für Probleme, was ist bei euch besser, welche Sorten habt ihr?
Also habt ihr da einen ganz intensiven Austausch? So
ja, natürlich. Ja. Wir sind
aber
ja kleine.
Ganz kurz, Südhalbkugel, wo finden wir, haben
schon in Tasmanien,
Australien.
Dann in Afrika. Mhm. In Afrika gibt es nur 500 Hektar, das ist klein, also für den Kontinent Afrika reicht es nicht. Mhm. Auch dort dürfen wir hinliefern. Und dann gibt es noch in Argentinien ein paar, ich sage verrückte Die war auch Hopfen am Bauen dort. Ja, aber das schön, das sind aber neu.
Groß als Viehlandwirtschaft, da ist sowas wie Hopfen ist halt wahrscheinlich aber super exotisch. Gibt, gell?
Ja, ist total exotisch. Haben wir auch schon besucht. War auch schon mal Hopfenbaukongress.
Okay.
Das ist halt, es ist immer interessant, andere Länder zu besuchen, wo Hopfen haben. Weil Hopfen mit der Sonderkultur ist so speziell. Und ja, wir sind eine große Familie. Man kennt sich, man tauscht sich aus, gerade wegen den Maschinen. Wir haben ja keine große Industrie, die wo dahinter steht. Wir sind ja selber Tüftler und Bastler und wenn da ein Landwirt irgendeine Maschine erfindet, das macht ja gleich weltweit.
Die Runde.
Die Runde, du sagst es. Ja. Und somit kennt man sich und ist freundschaftlich, je Konkurrenz.
Ja, aber, ja, du, ja? Man, es ist so, man andererseits Konkurrenz belebtes Geschäft. Das ist
Mitbewerber.
Immer so.
Verstehst du, das ist ganz normal.
Ich habe immer jeden Respekt auch vor jeder anderen Brauerei, denn wenn die einen guten Job machen, heißt es, wir sind gefordert, einen noch besseren zu machen.
Ja.
Also so einfach ist die Rechnung, denn quasi diese singulären Marktstellungen oder hat noch nie am geholfen, weil da ruht man sich einfach drauf aus.
Genau, auf die Lorbeeren und so ist es halt überall. Und ich finde auch, das ist gut so. Und jetzt kann man mal da drauf trinken.
Das ist eine gute Idee.
Finde ich, ein gutes Bier ist schon immer was Feines.
Ich liebe diese Gläser gerade, gell?
Ich finde es auch
Hammer.
Gut,
ja, denn das ist sehr interessant. Vor allem, wo es das halt noch gibt, dass das nur so wenige ausgewählte Zonen und Bereiche sind, wo man den Hopfen anbauen kann. Jetzt hast du natürlich da schon
jetzt
ganz was Spannendes.
Schau, der Traktor, mein Mann holt nämlich gerade ein neues Pflegegerät, ein Mulchgerät.
Ah, okay. Servus. Ja. Perfektes Timing eigentlich. Pflegegeräte, Geräte für den Hopfenanbau, für die Hopfenpflege. Denn das ist ja etwas, was wir jedes Jahr durch unseren Kundenbesuch hier erleben, ist einfach auch, das ist halt auch alles Special Engineering, wie du gerade gesagt hast, da tüftelt man was, also sei es die Erntemaschine, sei es die Pflückmaschine, war ja bis vor 50, 60 Jahren war ja das Handarbeit, ne? Da hat man den Hopfen händisch bockt, also das war ja wirklich, ich habe ja da nur Fotos und Ding gesehen, also da muss ich ja sagen, das...
Wahnsinn.
Wahnsinn. Also nur absolut Wahnsinn. Irre. Ja, also dass die ganzen Dolden da händisch abpflücken und so weiter, das ist schon krass gewesen.
Darum haben wir mir noch ein Eisenbahnsystem, weil damals sind diese Hopfen-Erntehelfer, die sind ja sehr viel aus dem Bayerischen Wald oder rüber gekommen und da hat es eine eigene Eisenbahn gegeben und da hat es wirklich den Spruch gegeben, Hopfer, Zupfer, Hintersteigen. Weil jeder, der wo in dem Zug hintergestiegen ist, ist immer umgehängt worden bei den anderen Bahnhöfen, dass die alle zu uns in Hallertau reintransportiert worden sind.
Ach, schau an.
Ja, das ist auch, also der Spruch Hopfer, Zupfer, Hintersteigen kommt von damals noch, von früher, von der Handpflücke.
Sau gut.
Aber was da, wie organisiert es dann damals auch schon war, gell?
Ja, total.
Also. Und da habe ich mal was gelesen darüber, und zwar, dass damals auch die Erntehelfer, das war ja eine eigene, kannst du sagen, Industrie.
Ja.
Weil die sind ja wirklich, diese landwirtschaftlichen Erntehelfer sind ja wirklich, zuerst waren sie beim Anleiten in der Holledau, dann sind sie woanders hingegangen für Getreide oder ähnliche Ernten und die ist ja dann vorbei und dann ist gleich wieder die Hopfenernte gekommen. Ja. Also die waren ja wirklich praktisch die komplette landwirtschaftliche Saison von Frühling bis Herbst unterwegs, ja, auf Wanderschaft.
Wanderarbeiter, ja.
Und haben halt dann die verschiedenen Saisonen abgedeckt. Und der Hopfen war oft der Schlusspunkt dann, gell?
Ja, genau. Dann war meistens nur noch Obsternte, aber die haben wir hier nicht so stark. Aber da hat es dann noch die Obsternte gegeben.
Ah, die Obsternte, okay. Ja, das war in dem Bericht nicht. Das war vom BR, so ein alter Bericht. Da haben sie dann halt so altes Bildmaterial und Tonmaterial halt geholt. Und dann haben sie da Leute interviewt und so weiter. Und haben sie gesagt, ja, man freut sich nur auf den Hopfer, weil da gibt es dann immer ein Bier und so weiter.
Ja, und vor allem sehr gute Verpflegung hat schon immer. Mhm. Also da halten wir Hopfenbauer sehr viel drauf, dass unsere Leute gut verpflegt werden. Das ist eine Ehrensache, vor allem ist ein langer Arbeitstag.
Ja.
Und
von kleines Zeitfenster.
Ja, ein kleines Zeitfenster.
Von wann bis wann ist die Ernte? Also wie gesagt, Ausstrahlungszeitpunkt der heutigen Episode ist Ende August.
Und
also
wir werden so um den 4., 5. September werden wir meistens starten. Mhm. Aber es hängt auch sehr viel ab von der Reife des Hopfens. Und wir haben ja Hüll, unser Forschungszentrum, und die machen Probebeerntungen und schauen, wie der Inhaltsstoff des Lupulin, wie reif das ist, ob schon noch zulegt oder ob schon wieder abnimmt. Und dann geben die Ernteempfehlungen raus. Und nach denen richten wir uns. Und die können schon einmal bis zu 7-8 Tage schwanken im Jahr.
Okay.
Weil Witterung etc. halt einfach ein Thema ist. Und von
da waren wir vorher auch gerade. Also es darf am Abend regnen, es darf in der Nacht warm sein.
Warm liebt das, Regen braucht er. Er mag es einfach warm. Es ist schon ein bisschen eine sonnenverwöhnte Pflanze.
Man sagt ja auch, vor allem gegen Ende der Reifung von den Dolden braucht er eigentlich viel Sonne, damit er auch schönes Aroma ausbildet.
Ja, genau. Also wirklich jedes Jahr ist anders, wie beim Wein auch. Und das Lupulin, das gelbe Inhaltsstoff in der Dolde, das hat sehr viel mit dem Wetter zu tun. Und optimal ist halt genügend Wasser, warme Nächte und Sonnenschein am Tag. Also ein Mädel halt, mag es halt richtig angenehm haben. Aber wie du vorher schon gesagt hast, wir sind sehr speziell in der Ernte mit unserer Erntemaschine. Und dann wird ja das gleich geerntet, das werden ja nur die Dolden gepflückt, genau, von der Maschine. Und diese Dolden werden ja dann entweder in einem Bandtrockner oder in einem Trocknungsturm. In kürzester Zeit müssen wir diesen frischen Hopfen runtertrocknen. Und das passiert noch auf jedem Bauernhof, indem dass man mir innerhalb 10 Stunden diese Dolden trocknen. Von 70% Feuchtigkeit runter auf 10-9% Wassergehalt. Weil der fängt sonst an zu fermentieren, schwenkt um, und das wollen wir auf gar keinen Fall. Drum ist die Ernte mit der Trocknung ein zusammenhängender Prozess,
genau,
den wohl jeder Hopfenbauer auch auf seinem Betrieb hat.
Also deswegen habt ihr ja da auch natürlich, ist der operative Aufwand natürlich für jeden einzelnen Betrieb schon nicht ganz unrelevant.
Sehr viel Kapitalbildung.
Genau.
Ja, genau.
Und vor allem, ja, du brauchst halt deine Traktoren. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass ja, je nachdem, was für einen landwirtschaftlichen Betrieb man hat, wo man situiert ist, natürlich der Maschinenpark ganz anders ausschaut. Ja? Also wenn man da sich die sagen wir mal, flachländigen Großbetriebe anschaut, dann hat die haben Traktoren. Also das sind
groß.
Ja,
wir klein.
Das sind Einfamilienhäuser vorne, ja. Und also ja, das ist ja wirklich gewaltig. Ja?
Wir haben
brutal.
Den.
Und ihr habt aber da eher so kleinere, sehr schmale, damit die zwischen den verschiedenen Reihen halt auch gut durchkommen.
Genau,
ja,
wenn der Hopfer so hoch ist, dass wir schön durchkommen. Klein, kompakt, das Dach ein bisschen eingezogen, aber mega PS unter der Haube.
Müssen sie auch haben.
Ja.
Müssen sie auch haben. Also Leistung brauchst du ja trotzdem.
Genau. Leistung braucht man.
Du kannst dich erinnern, wir waren vor ein paar Jahren mal so ein paar Videoaufnahmen hier raus, auch zur Ernte. Und da hat es, an dem Tag war es relativ schön, aber davor hat es kränk gehabt. Nein. Und da war ein Gatsch drinnen.
Ein Bart.
Ein richtiger Bart. Also
ein österreichischer Gatsch. Ein Bart.
Ein Gatsch war
das.
Für alle unsere Zuhörer, die ein bisschen was Österreichisch lernen wollen, haben wir ja auch was vorbereitet. Das ist ja kein Problem.
Ja, nein, das war wirklich, also da habe ich mir gedacht, also ja, da musst du da durchkommen. Gell? Also, und dann musst du noch den Anhänger ziehen, weil da ist ja so ein automatisches Pflücksystem vorne montiert,
ja,
der die Dolden, die Pflanze unten erwischt am Stock, abschneidet und dann über so ein System hinten auf einen Anhänger drauf.
Die ist ja so ein Gitter, also eine Kette, und an der Kette wird es eingespannt und dann wird es nach hinten gezogen, hinter den Traktor, und dann in den Hänger, in den Waggon reingerissen. Das geht dann über Spannung und dann fällt diese Rebe längst rein, haben wir aber einen Kratzboden, das heißt, ja, der Traktor fährt mit dem Wagen dann nach Hause in die Hopfenhalle, wo die Maschine steht, und kann den Kratzboden einschalten, und dann wird es auf den Boden wieder abgelegt. Und von da wird es dann wieder händisch jede Rebe einzeln.
Also ein Kratzboden ist quasi so ein Transportsystem, was das dann runterzieht, oder?
Ja, genau. Ja. Ein Kettensystem, die wo halt den Boden
weiter bewegt,
genau. Und dann wird es wieder jede Rebe einzeln
händisch
eingespannt und durch die Maschine gezogen. Und dann kommt es in den Trocknung. Und da, wir haben die, wo uns schon mal gesehen haben oder da waren, die wissen, wir haben ein altes Gebäude, aber die neueste Technik.
Das kenne ich irgendwo her. Das hört sich ja fast nach der Brauerei.
Ja, wir müssen doch da irgendwo parallel fahren, ja, oder?
Das ist Historie, Gemeinsamkeiten.
Historie und Technik.
Genau,
und haben aber dann auch Wärmerückgewinnungen, Windkanale, haben wir sensorische Steuerungen, Hygrometer, Computer, ja, Systeme, die wo dann auch mit Draht, die wo halt die Feuchtigkeit immer messen, dass man Energie spart, so weit es möglich ist, einfach den Hopfen trocknen.
Ich bin ja immer ganz gerne mal den einen oder anderen Tag während der Ernte hier in der Holledau einfach gleich so, weil die ganze Gegend riecht nach Hopfen.
Ich würde sagen, der Duft.
Ach, das ist der Wahnsinn.
Da schmeckt das Bier nur besser.
Ja, nein, so. Aber es ist wirklich
es ist so.
Du warst ja da in Degernbach am Golfplatz.
Ja,
wenn ich ab
in
und
der
zu mal,
Bries kommt, gell?
Vor allem, du kennst ja den Golfplatz am 13er
Loch. Ah, du machst oben im Pumpernudel.
Genau. Und dann da oben, da muss
ja
irgendwo
sein. Ja, da ist ein Hopferbauer. Und wenn dann so ein Bries rüberkommt,
du stehst am Abschlag und kriegst instant Durst.
Da
kriegst instant Durst.
Oh, riechst du das? Diese bittere, diese Art.
Aber vor allem dieses fruchtige, blumige, dieses typische Hopfenflavor.
Das, ja, genau.
Ich lerne mich jetzt einfach zurück und höre ich zu, weil ich glaube, wenn man so viel Hopfen schwemmt, da kann der ja eine halbe Stunde lang sein.
Also, das ist.
Du kriegst ein Bierdurst, aber vor allem, es hat einfach diesen frische Ding. Und da, das ist halt wirklich, wo ich immer sage, weißt, wenn man das zuordnen kann, und deswegen finde ich persönlich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, finde ich einfach, dass, wenn man weiß, wie und woher es kommt oder was ist die Basis eines Lebensmittels, eines Genussmittels, wie Bier oder ein Brot oder sonst irgendwas, wenn man das mal einzuordnen weiß und weiß, woher es kommt, dann hat man eine ganz andere Beziehung dazu. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel so beim Golfplatz da stehst, oben am Abschlag und dann ist das Anfang September und du
kommt so ein Schwall.
Und dann hast du sofort diese Connection im Kopf, was, wo du sagst,
da
wird jetzt gearbeitet.
Ja, ich weiß, also ich kenne es. Also ich werde nie vergessen, wie die ersten, ob ich zwei oder drei Wochen in der Brauerei war und dann hat mir der Tobi, unser Braumeister, ein paar Hopfenpellets mit heimgegeben und hat gesagt, jetzt trinkst du einen Pilz und schmeißt das einfach mal eins dazu.
Aber nur eins.
Ja, genau.
Weil sonst wird es zu viel.
Ja, bei zwei hab ich dann auch gemerkt. Ich meine, ich hab es auch gemeint, Hälfte, aber
nein,
dann habe ich
nein, nicht beim Hopfer.
Genau.
Die Dosis macht das
gut.
Damals war ich tatsächlich ja noch relativ neu, im Gegensatz zu dir. Wir haben ja gleichzeitig angefangen, habe ich ja noch keine Bier-Vorgeschichte gehabt und habe mir erst einarbeiten müssen in die ganzen Themen.
Du warst
und
dann, unbedarft.
Ich war sehr unbedarft und dann habe ich mir gedacht, was, da bresselt jetzt ein bisschen was Neues, das ist kein Problem. Ja, war ein bisschen fehl dann, aber tatsächlich seitdem, immer wenn ich die Gelegenheit habe,
oder frische Hopfer da in der
Traumhaft. Ja, die frischen Dolden, ja, das sagen wir ja unseren Kunden, wenn wir hier sind.
Ja,
weil da gehen wir ja hinten auf, jetzt erst das Vödel und dann gehen wir arbeiten zu euch zum Stadel, wo dann halt die Ernte ist. Dann gehen wir mit denen rauf in die Darre, in die Trocknung.
Genau, und da ist ja der Geruch schon.
Genau, und dann sagen wir, da nehmt euch jetzt ein Dolden mit und dann tut es nachher ins Bier rein. Und deswegen hier, wenn wir am Hof sind, stellen wir ja da dann immer den Schankwagen auf.
Ja.
Da gibt es natürlich ein Weißbier vom Fass.
Und Pils.
Aber auch immer Pils, weil wir sagen, wir wollen natürlich das hopfenintensivste Bier da natürlich darstellen. Habe ich gesagt, und da jetzt dann, aber es gibt dann auch Leute, die dann sagen, sie mögen halt wegen der Fruchtigkeit des Weißbier lieber und tun sich da dann einen Hopfen rein. Aber das gibt dem Ganzen auch einen netten Flavor.
Alles erlaubt. Vor allem, schaut da noch schön aus.
Ja, stimmt.
Das ist wie so Orange beim Wasser oder Zitrone, aber mir einen Hopfen dolten fürs Bier.
Ich werde auch nie vergessen, das erste Mal, wo ich bei euch heraus war, habe ich meinen Fotorucksack dabei gehabt, Fotos gemacht und dann bin ich halt heimgekommen und da waren wir ja auch oben in der Dare drin und dann ist im Rucksack, ich mache meinen Rucksack auf, dann Kamera, anders Objektiv, je nachdem, was man halt braucht. Dann fliegt halt einmal was rum und fliegt in den Rucksack rein. Ja, bis zwei Jahre danach habe ich den Hopfer aus meinem Rucksack rausgereiht.
Klar wieder.
Aber ich habe auch nicht unbedingt was dazu da, weil er so gut gerochen hat. Weil so, und ich habe meinen Rucksack, also der hat zwei Jahre lang noch Hopfer gerochen.
Und mottenfrei.
Mottenfrei war es auch. Aber ich werde meine Frau nicht überzeugen können, dass ich bei uns einen Kleiderschrank reinbringe.
Das hilft echt gegen Motten, wie Lavendel.
Da werde ich meine Frau nicht überzeugen können.
Aber wir haben Hopfer sein
können. Dass ich bei uns einen Kleiderschrank einen Hopfer reinschmeiße, das werde ich meiner Frau nicht verkaufen können.
Ja, ist wirklich, ja, Hopfersackerl.
Super, mach ich.
Also bei der Ernte tue ich da dann kleinen Hopfen auf Zeiten getrockneten, dann kannst du das einhängen. Ja,
top. Apropos Erntetag, das geht wahrscheinlich von in der Früh bis Sonnenuntergang, oder?
Um 6 Uhr, pünktlichst um 6 Uhr mit der Kirchenglocke, weil wir haben um 6 Uhr in der Früh das Morgengebet läuten, fängt bei uns die Maschine an. Da schalten unsere Mitarbeiter die Maschine an und so ungefähr 2 Stunden später kommt dann die Trocknung dazu, weil wir brauchen eine gewisse Menge, dass wir die Trare einschalten. Und dann rattert die, außer Mittag machen wir eine Stunde Pause oder eine halbe Stunde, weil wir arbeiten versetzt, damit auch jeder mal in seine Pause gehen kann. Und von daher, eine halbe Stunde ist Ruhe, aber dann rattert es weiter bis abends um 19 Uhr. Mhm. Und mein Mann, der wo die Trocknung macht, ist der bis 23, 24 Uhr muss er schon trocknen. Und wenn der Hopfen richtig gut läuft, das wollen wir hoffen, dann arbeitet er gern bis 2 in der Früh.
Okay. Wie lange dauert so also du sagst, so Anfang September geht's los?
14 Tage, 3 Wochen. Wie viel das im Hopfen haben und wie gut, dass er läuft.
Also das Zeitfenster ist super klein.
Ja, ist klein. Und da werden wir halt 24-7, wie es so schön heißt, weil da werden wir jeden Tag. Ja. Egal ob Regen, Sonne.
Aber Regen verzögert die Sache halt. Einerseits, weil der Traktor nicht so gut durchkommt, aber ja, vor allem, weil länger trocknen muss.
Von der Trocknung her. Und es ist, also Regen ist nicht optimal. Trockene Tage sind schon besser. Die Qualität ist auch ein bisschen besser. Es leidet wirklich rein der Regen, die feuchte Ware, wenn reinkommt zum Trocknen, macht schon einen Unterschied. Wenn es sehr, sehr viel regnet, dann macht man mal Zwangspause. Aber normalerweise ziehen wir es durch. Und sind wir so in 21.
Wie nah sind eure Felder am Hof?
Auch unterschiedlich. Der nächste ist 150 Meter und der weiterste ist 2 Kilometer.
Ach so, okay.
Aber gehört zu den höchsten der Hallertau. Einer, ja.
Ja, gut, was, du meinst jetzt da.
Vom Höhen? Ja. Ist über 500 Meter, gell?
Wow, Gewalt.
Ist schon gewaltig.
Was ja bei mir als Österreicher Murz an einem.
Ja, entschuldige. Meter, gell? Ja, mei, was soll man da dazu sagen? Lass mal so stehen, oder?
Es ist vielleicht, hat sich die Luft einmal abgeschaut, weil er so weit rum war.
Ja. Sowas, also, aber das ist wir sind stolz. Ja, brauchst nichts sagen. Die Luft ist ja so dünn da oben, gell?
Ich sag ja, deswegen,
ja, jetzt komme ich mit.
Jetzt hören wir mal auf, den Tissi zu verarschen. So,
du hast doch gefangen. Also, ganz ehrlich.
Also, er hat die Vorlage gegeben.
Ja, ich wollte gerade sagen, austeilen.
Ja, das war Eigentor, also. Gebe ich zu. Ja. Pass auf, du sagst, hier in der südlichen Hallertau, einer der höchsten. Wie unterscheidet sich die Hallertau vor allem vom Terroir, also sprich von den Böden? Und ist es auch sogar innerhalb der Hallertau, gibt es da klimatische Unterschiede oder ist es relativ homogen?
Total.
Okay.
Das glaubt man zwar nicht. Und so, wir sind die südlichste Hallertau und waren hier mal das Kerngebiet.
Mhm.
Vor 50, 60 Jahren. Auch der älteste Hopfenanbau ist in Gründl nachgewiesen. Das ist von hier nur 5 Kilometer weg. Mhm. Und zwar, die Hallertau wandert von hier in den Norden rein.
Mhm.
Und zwar, wir haben hier sehr schwere Böden, Lehmböden, Flößböden, die wo sehr gut Wasser speichern, aber im Frühjahr sehr kalt sind.
Mhm.
Das heißt, der Hopfen braucht im Frühjahr länger, um aus den Puschen zu kommen, um richtig anzuschirmen. Da wo sie dann hinten Richtung Donau, deren sie es leichter, das sind Sandböden, dann zur Bearbeitung. Bei denen kann es heute 10 Liter ringen und können morgen rein. Wir können wir bei 10 Liter einen anderen Tag nicht mehr reinfahren, weil wir den Boden so stark verdichten würden. Also von daher gibt es große Unterschiede. Und das macht sich halt jetzt in der Bearbeitung sehr bemerkbar, weil ja das Zeitfenster immer kleiner wird, weil die Betriebe immer größer werden, Strukturwandel.
Mhm.
Und von daher hast du einfach, hat der einzelne Familienbetrieb mehr Hopfen zu bewirtschaften in kürzester Zeit.
Mhm.
Und dann ist natürlich von Vorteil, wenn ich früher das Feld befahren kann. Ja, darum verlagert sich das Ganze ein bisschen, aber mei, was halt, wenn es Trockenperioden kommen, haben die mit Sandböden wieder dann das Problem.
Wollte ich gerade sagen, also ihr habt da bessere Wasserspeichermöglichkeiten durch die Böden und seid nicht so trocken gestresst, wenn es mal sein sollte.
Ganz genau. Mhm. Und aber der Hopfen wird auch schon bewässert, das ist die nächste Generation.
Genau. War auch so ein Punkt, den ich mit dir noch besprechen wollte, können wir jetzt da gleich einfließen lassen in der Antwort, Thema klimatische Veränderungen.
Ja.
Wie man darauf reagiert, ist vor allem die Bewässerung ein Thema, weil was ich gehört habe, so in Gesprächen mit Kollegen aus der Branche, erst letzthin war ich mit Brauerkollegen aus Österreich zusammengesessen und die haben auch gesagt, also die haben mittlerweile viel, viel mehr Bewässerung natürlich und die haben gesagt, das kann praktisch dieselbe Region sein, das Nachbarviertel sein, Wenn das eine bewässert ist und das andere nicht, das ist zur Ernte eine andere Pflanze.
Ja.
Mit einem anderen Aroma und die musst du ganz anders verbrauen. Ja. Und deswegen ist einfach das Thema Bewässerung und die klimatische Anpassung, die Resilienz, die man aufbauen muss. Wie schaut das aus? Was sind da eure Pläne, Wünsche?
Das ist nämlich so, wie du das schon sagst, wir Hopfenbauern, wir sind ja da schon sehr interessiert, dass wir auch für die Zukunft gut gewappnet sein. Und wir haben einen Bewässerungsverband jetzt gegründet erst. Und zwar mit allen Hopfenbauern sind eingeladen worden und ist das vorgestellt worden. Das geht über 4 Landkreise hinaus und wird jetzt gerade eine Studie gemacht. Gibt es Möglichkeiten in Zeiten, wo viel Wasser da ist, dass man diesen großen Becken auffängt und dann über Pumpsysteme bewässern kann. Also eine nachhaltige Bewässerung im Hopfenanbau. Und das wird jetzt ja gerade geprüft, überplant und vorbereitet. Das ist ein Projekt für 20 Jahre, so wie es jetzt ausschaut. Aber wir haben es jetzt schon in Angriff genommen, haben wir uns zusammengeschlossen, wir Hopfenbauern, und haben diesen Bewässerungsverband gegründet und gehen jetzt mit der Machbarkeitsstudie dann voran und schauen wir mal.
Was ich gelernt habe, ist, dass nämlich das Wasserentnahmerecht aus den auch Böden in Deutschland extrem scharf ist, ja, im Vergleich zu anderen europäischen
ist
Ländern.
Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, Wasser ist so wichtig und so ein wertvolles Gut. Wir müssen mal auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und darum ist es auch gut, wenn wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie können wir das am besten lösen?
Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Lösung der Bergbahnenbetreiber für die Skigebiete. Weil die machen ja das genauso. Die bauen Speicherteiche, wo sie, wenn sie dann mit Pumpsystemen, wenn vor allem im Sommer viel Strom und Energie da ist, tun sie die befüllen oder über die Niederschläge tun sie das entsprechend einleitend befüllen und so weiter, dass sie dann im Winter, wenn sie das Wasser brauchen, da am Berg oben bereits das Wasser schon oben haben, diese Bewässerungsteiche schon feste Verrohrungen haben, damit man auch den minimalsten Verlust hat und so weiter.
Genau so sagen wir.
Und es ist praktisch dasselbe, nur halt oder vergleichbares System, nur halt anders angelegt.
Ja, wir fahren ja da ins Ausland und schauen wir und erkundigen uns. Wir machen es jetzt andere Sonderkulturen, Obst im Gemüsebauen in anderen Ländern, die wo schon immer mit Wassermangel zu kämpfen haben, und schauen wir halt ab und reden wir drüber und sind wir auch da schon auf dem Weg, dass wir dieses Problem, wo wir in der Zukunft vielleicht
haben. Ja, weil das ist nicht ganz trivial, wenn man sich denkt, ja, da baue ich halt ein Bassin und fertig aus.
Nein, das ist schon
sehr difficil. Das ist ja wichtig, weil wenn man sich, es ist vielleicht jetzt ein Invest, aber es wird zur Wirtschaftlichkeit beitragen in der Zukunft.
Ja, 100%.
Und einen großen Teil dazu. Weil wenn ich mir überlege, wir reden die ganze Zeit jetzt über weitere Trockenphasen und so weiter und so fort. Wenn ich mich jetzt da richtig aufstelle und dann dafür sorge, dass ich das ordentlich bewässern kann, dann profitiere ich halt in 10, 15 Jahren davon.
Ganz
richtig.
Genau.
Na, Resilienz ist wichtig und vor allem auch vorausschauendes, nachhaltiges Arbeiten ist einfach sehr wichtig. Und das ist ja genau das. Und was du ganz richtig angesprochen hast, das ist ja ein Thema, das jetzt immer mehr in die Landwirtschaft reingeht, was aber jetzt vor allem der Winter- und Skitourismus schon seit 20 Jahren hat, das Thema.
Ja.
Das ist einfach die Wirtschaftlichkeit mit der Planbarkeit. Weil man kann sich einfach bei diesen Wirtschaftsbetrieben, die dort entstanden sind, ganze Täler sind wirtschaftlich davon abhängig, wie hier natürlich, ganze Regionen sind wirtschaftlich abhängig von der Landwirtschaft in dem Zusammenhang, kann man einfach leider, es ist halt so, man muss die Welt auch nehmen, wie sie ist, das muss man auch akzeptieren können, dass man sagt, wir können uns einfach in dem Zusammenhang nicht mehr so darauf auf die Wetter und die klimatischen Verhältnisse verlassen, die sind dynamischer, die sind schwankender.
Ja.
Und sei es der Schnee, sei es bei euch der Niederschlag, den man braucht, kann man, wenn man damit verantwortlich umgeht, natürlich das auch versuchen, so gut es geht zu steuern, damit man dann wirklich sagen kann, ich mache da und da meinen Betrieb auf, da und da mache ich dann Saisonschluss und in der Zeit dazwischen haben wir auch Bedingungen, wo man Skifahren kann und wo wir Schnee haben, auch wenn wir ihn vielleicht mal selber machen müssen. Natürlich haben sie alle gern lieber den Naturschnee, weil das kostet alles viel weniger Geld. Die muss keine einzige Schneekanone einschalten, ich muss keine Pumpen betreiben.
Braucht man nicht drüber reden.
Ja. Aber ich brauche auch wirtschaftliche Sicherheit. Ja, meine Hoteliers, die Hoteliers, die ganzen Restaurants, das ganze Ding, was drumherum ist, und dasselbe Spiel hast du in der Landwirtschaft. Ja, da hängt auch so viel mit daran, also als Zu- oder,
ja,
oder wir als Brauerei, als Abnehmerbetrieb. Ja, das ist, ja.
Und vor allem auch für die unsere nächste Generation, Tissi. Wir müssten ja schauen, dass das auch für die nächste Generation so angenehm und liebenswert und auch machbar ist. Und darum sind wir da schon auf einem guten Weg und haben uns da schon Gedanken gemacht, wir Hopferbauern. Und ja. Und
apropos nächste Generation, wie schaut es da bei euch eigentlich aus?
Also jetzt kurz zu unserem Betrieb. Also ja, genau. Ich bin der Klassiker.
ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
Ja, das kriegst du jetzt. Passt. Also ich bin der Klassiker, ich habe Eich geheiratet. Okay. Also das übersetzt dann ist, was Eich geheiratet heißt.
Das nein, kennen Sie die Leute selber raus.
Wir sind auf dem Familienbetrieb der Familie Rieger. Mein Mann ist jetzt in der 6. Generation, meine Kinder sind schon die 7. Generation. Seit 1799 sind wir die Blutslinie.
Ah, eh nur 220 Jahre.
Ja, ein bisschen was haben wir schon. Und zwar, der Name hat oft gewechselt, weil es oft Frauen waren, aber jetzt heißt man Rieger, beim Wirts Pfedra. Haben wir drei Kinder, mein Mann und ich, also mein Mann hat von seinen Eltern bekommen, haben wir dann vor 30 Jahren geheiratet, haben wir drei Kinder, einen Sohn, eine Tochter, noch mehr einen Sohn. Der große Sohn hat Landwirt gelernt und arbeitet bei uns mit, macht im Winter Winterdienst, im Sommer Hopfenbau und unseren Holz und ein bisschen Ackerbau, wo wir noch haben. Unsere Tochter haben wir in die Gastronomie geschickt, dass ein Haufen Bierverkäufer kommt.
Sehr gut.
Find ich
anständig.
Ja, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob sie es noch gehört.
Sie ist der Quotenbayer in München, sage ich. Unsere Anna. Genau. Also die hat zuerst Hotelfach gelernt und dann Kehin. Und jetzt muss schauen, dass das Bier einen Mann bringt, aber das schafft es, glaube ich, recht gut. Und dann haben wir noch einen kleinen, den Xaver. Der Xaver hat zuerst Zimmerer gelernt und macht jetzt eine Zweitausbildung als Landwirt und ja, und wird heuer vielleicht hoffentlich auch fertig. Dann haben wir noch einen, dann brauchen wir zwei Bäuerinnen und noch einen Hof. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mehr Kinder haben, die weitermachen möchten, als wir Betriebe. Aber da wird es auch eine Lösung geben und sind wir ganz positiv. Genau.
Wie groß ist der Betrieb? Wie kann man den einschätzen?
Wir sind ein mittelständischer Betrieb. Wir haben genau das, was der Durchschnitt in der Hollidau hat. Mhm. Ja, genau. Durch das, wir haben noch ein zweites Standbein, weil wir den Süden von Hollidau sind. Wir machen einen Winterdienst und in der Nähe von Freising, weil das passt zu uns. So sind wir ein bisschen abgesichert, wenn irgendwelche Schwankungen gibt oder eine Überproduktion. Und ja, das, wie gesagt, ein Familienbetrieb mit Herz und Seele. Und ich bin Eichheiter, komme aber aus einem Hopferbaubetrieb. Das war natürlich für mich ein Vorteil. Aber ich habe das schönste Leben der Welt. Für die Arbeit. Ab und zu ist einmal ein Tag dabei, wo nicht so schön ist. Aber das im Groben und Ganzen bin ich sehr zufrieden.
Ich hoffe, da ist heute ein bisschen ein schönerer Tag für dich.
Ja, in der Früh wird schon ein Bier. Was ja, war immer mehr
ein Bier? Lieber, gell? Ein Bierdringer, also wesentlich schlimmer.
Ja, ich bin schon fertig. Wer hätte es gedacht, gell?
Ja, das ist mit Sicherheit sonst noch nie vorgekommen.
Eine Sache habe ich auch noch auf meinem Ding stehen, aber wenn wir da vorher ein bisschen drüber gekupft sind thematisch, aber das holen wir jetzt einfach nach, Evi.
Ja.
Und zwar, du hast ganz am Anfang gesagt, dass teilweise eine Pflanze 20, 25 Jahre das machen kann oder halt in Fruchtfolge ist.
Ja.
Das ist natürlich ein Produktlebenszyklus, den sich viele, viele wünschen. Ich habe erst letztens wieder ein Gespräch gehabt mit Kunden aus Amerika, wo es über diverse Themen gegangen ist und vor allem auch über Produkte und so weiter. Ne? Und da im Moment haben sie diese RTDs, diese Ready-to-Drink-Cocktails sind ganz, ganz hot in Amerika. Und davor waren es diese Seltzer, also diese Sodawasser mit Alkohol, sage ich jetzt mal, und mit Geschmack und so weiter. Also die haben dort Produktlebenszyklen ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht maximal zwei und dann kommt schon wieder die neue Sau durch das Dorf getrieben. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht so schlecht. Also bei uns, unser Hefeweißbier haben wir das erste Mal im 72er Jahr, glaube ich, auf den Markt gebracht und ist nach wie vor da. Also Produktlebenszyklus von fast 60 Jahren mittlerweile. Da freut man sich, wenn man sowas hat. Gell? Auch bei der Pflanze, Produktlebenszyklus von bis zu 20, 25 Jahren ist natürlich sehr gut. Aber das bedeutet ja auch, ja, dass ein Sortenwechsel oder man braucht neue Sorten, der Brauer will neue Sorten, neue Geschmäcker, weil sich der Trend ändert. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach für euch, weil der Punkt ist, der Hopfen tragt ja nicht gleich im ersten Jahr, wenn du es neu machst. Und das ist ja ein brutalster Aufwand, das eine rausrupfen, das andere eine neue Sorte reinmachen.
Ja.
Und auch strategisch einfach nicht so eine leichte Entscheidung.
Ja, weil der Brauer gar nicht so flexibel ist. Der Brauer ist einer, der wo seine vier Grundstoffe hat und mit dem muss er schauen, dass er zurechtkommt. Der hat nicht viele Möglichkeiten. Also ist der auch mit neuen Sorten ein bisschen zurückhaltend am Anfang und neue Sorten kommen. Wir haben eine Hülle, wie ich schon gesagt habe, das ist unser eigenes Forschungszentrum. Und die entwickeln neue Sorten, die wo mit der Klimabedingung zum Teil, mit dem Dünger, mit Resistenz von Krankheiten etc. und die wo uns einfach den Anbau ein bisschen erleichtern und auch mehr Ertrag bringen vom Hektar. Aber diesen Hopfen, der hat ja jeweils eine andere Geschmacksrichtung, man glaubt es nicht. Das kann von Maracuja über fruchtig, Gletschereis, Wein hin über grasig bis zum typischen Hopfengeruch alles haben. Also so Hopfen ist wirklich eine Blume des Duftes. Ja. Und dann kommt es ja darauf an, wie ist das Brauverhalten von den einzelnen Hopfensorten und wie nimmst der Brauer an? Genau. Und wo geht der Trend hin? Zu stark gehopften, bitteren oder zu fruchtigeren Bieren etc. Und wenn wir mir so einen Sortenwechsel machen, der muss gut überlegt sein. Ganz gut.
Denke ich mal.
Weil wir dann eine Pflanze, die wo schon im Boden ist, roden. Erstmal müssen wir schauen, dass wir alles rausbringen. Dann brauchen wir neues Pflanzenmaterial. Wo kriege ich das hin? Das ist einer mit Kosten verbunden. Und entscheide ich mich für die richtige neue Hopfensorte? Wird die angenommen? Wie lange bleibt die? Nicht, dass man so geht wie in Amerika, dass nach einem Jahr sagt, nein, die ist nichts. Ja, weil genau. Wir brauchen ja schon 3 Jahre, bis voll da ist. Das erste Jahr pflanzen, das zweite Jahr dann beernten und das dritte Jahr ist dann meistens.
Also quasi 80%. Ab dem dritten Jahr, wenn man eine neue Pflanze hat, kann hat man mit einem Ertrag rechnen, der Profit bringt.
Genau, kann man mit einem Ertrag rechnen, der wo sie dann
rentiert. Ja, das ist es ja, weil ich sage jetzt mal, in der klassischen oder in einer anderen Landwirtschaft, da sagst du, okay, du hast verschiedene Fruchtfolgen, du siehst einfach was Neues aus, wenn das zu deinem Terroir und zu deinem Klima passt und hast eigentlich gleich im selben Jahr hast du eine Ernte, mit der du was anfangen kannst.
Genau.
Oder du musst einmal ein Jahr Fruchtpause machen und dann
oder du sagst, das hat nicht passt, nächstes Jahr nehme ich was anderes her.
Genau, das kann halt nicht.
Wenn wir das mir machen, oh, das machst du nicht oft.
Nein, ich meine, wenn du 3 Jahre...
weißt du, sagst du, dann bauen wir nächstes Jahr was anderes.
Nee. Das ist ja auch, jetzt aus rein ökonomischer Sicht betrachtet, ist das ja natürlich auch extrem viel gebundenes Kapital, das du hast. Also du musst ja erstens einmal deinen Hopfengarten herrichten. Das heißt, du brauchst Gestänge, du brauchst Drähte und so weiter.
Fangen wir nur weiter an. Zuerst muss das Feld passen.
Ja, stimmt.
Dann das Feld muss ja vom Hang her und von dem
alles. Vom Bewirtschaftung passen. Du musst mit Traktor reinkommen und.
Die Bodenqualität muss auch passen. Dann kaufe ich mir Säulen, dass ich das Gerüst aufsteigen kann. Dann der Draht. Dann brauche ich Fachleute, um das Gerüst aufzubauen, um die Statik. Das
dann muss ich die Pflanzen reinbringen.
Dann muss ich die Pflanzen
reinbringen. Und dann muss ich 3 Jahre warten, bis ich schaue, hat der so eine gute Performance, dass ich damit Geld verdienen kann.
Ist das, was der Handel und auch der Brauer will? Und am Schluss eigentlich der Endverbraucher, weil der entscheidet, schmeckt ihm das Bier oder nicht.
Und wächst er überhaupt da gut? Und
so, genau.
Ja.
Ich hätte jetzt eine organisatorische Frage.
Die sind noch.
Ich weiß auch nicht, also ich rede die ganze Zeit. wie oft muss man denn das Gerüst erneuern?
Das hält meistens so lang her, 20, 25 Jahre.
Okay, also ungefähr schon. So Lebenszyklus, Hopfen
halt das Gerüst. Ja, genau. Okay. Muss man schon Pflegemaßnahmen machen.
Ist klar, ja logisch. So ein bisschen Instandhaltung
muss man Frühjahr, machen. Im Frühjahr, meistens wenn die Boden gefroren sind, fährt man aus, tut man die Stangen checken, ob die alles in Ordnung ist, schaut man nach den Ankern. Anker sind diese Verankerungen, die wo in den Boden reiten und da wo die Drähte gespannt werden, wo das Ganze aufhält oder ob der Draht gut ist und ja genau, da macht man Kontrollfahrten und Ausbesserungs- und Pflegearbeiten.
Ja, das ist natürlich auch so ein Thema, wo man sagt, da wo man letztlich dann einmal wieder investieren muss nach einer gewissen
Zeit. Und hat sich vor allem sehr geändert. Ja. Frühest hat man da Hopfensäulen hergenommen, die wurden imprägniert, also speziell, aber das war noch teilweise nicht so nach dem ökologischen Gesichtspunkten, wie man es heute gern hat. Ja. Und jetzt nehmen wir Betonseiner her. Also Beton- oder Stahlmasten hat sich also auch im Material einiges getan. Und verzinkte Drähte, man versucht sehr langlebiges Material zu nehmen. Und ja, genau, hat auch vieles sich getan.
Was ja auch Sinn macht, man geht ja mit der Zeit.
Man geht mit der Zeit. Früher hat es Stangenanlagen gegeben, da hat ja jeder Hopfer noch so einen Stang gehabt. Und ganz viele Säulen waren dann drinnen. Dann hat es die Schmalspur reingegeben. Jetzt haben wir ja die Großraum, das heißt ein Stock, zwei Drähte. Früher hat ja jeder Stock einen Draht gehabt. Und so ändert sich das Ganze. Und wir haben ja früher ganz kleine Traktoren gehabt. Und jetzt haben wir ja für unsere Verhältnisse große Traktoren, für ein Grünland immer nur kleine Traktoren. Genau, und so gehen wir auch mit dem ganzen Wandeln der Zeit mit. Und es ändert sich immer wieder was.
Ist aber auch spannend. Also ich meine, ich bin jemand, der sagt, wenn meine Arbeit jeden Tag gleich ausschaut und wenn sie nichts verändert, dann wird es doch irgendwann fad. Also ich meine, manche Veränderungen müssen vielleicht nicht sein. Thema ja. Klima, ja. Thema Trockenheit etc. Aber ich meine, man mag sich ja auch weiterentwickeln.
Das ganze Leben ist immer stetiger Wandel und wir müssen immer positiv in Zukunft gehen. Bloß keine Angst nicht haben. Angst ist ein schlechter Begleiter.
Aber da habe ich immer. Bei dir jetzt keine Sorge, dass es so ist. Also
ja, ich hoffe
es. Einer der positivsten und lustigsten Leute, die ich in meinem beruflichen Leben habe, kennenlernen dürfen. Also da mache ich immer bei dir und deiner Familie überhaupt.
Kannst du dies meiner Familie sagen?
Ja, passt. Passt mir auch.
Die sagen immer das andere.
Ach so.
Okay. Ah, ja. Okay. Ja.
Dann laden wir halt bloß die als Volksfest. Ja.
Apropos, was für eine Überleitung. Anton.
Du kannst dich darauf verlassen. Auch wenn ich bloß 5 Sätze sage in einem Podcast, das ist kein Problem.
Der Tone. Ja, da pass auf. Gewinnspiel. Podcast-Gewinnspiel.
Genau.
Okay.
Ja, genau, weil wir haben in jedem Podcast ja Gewinnspiel, wo die Leute was gewinnen können.
Aber
unsere liebe Konstanze macht daraus nämlich so kleine Reels dann und dann wird das verlost. Und zwar, weil wir ja kurz vorm Volksfest stehen und da quasi bei der Veröffentlichung der Episode es auch eine Woche zum Freisinger Volksfest ist, das am 4. September losgeht, verlosen wir jetzt hier in diesem Reel 5x2 Moss. Gutscheine, also 5x2 Mauszeichen für das Freisinger Volksfest.
Ist er krass, einzulösen, oder?
Einzulösen während des gesamten Volksfestes.
Genau.
Und da müsst ihr nichts dafür tun, außer drunter zu kommentieren unter diesem Beitrag mit ein grünes Herz für Hopfen.
Oh, danke schön.
Und markiert denjenigen, mit dem ihr die Maus auf dem Volksfest trinken wollt. Und dann teilt das natürlich.
Und folgt unserem Account 1000 Jahre Bier.
Genau, folgt dem Account 1000 Jahre Bier und teilt natürlich das Reel in eurer Story mit eurem Comment. Also, grünes Herz, verlinkt denjenigen, mit dem ihr das Bier trinken wollt, die Maus, und natürlich liken und in die Story teilen. Und dann seid ihr in dem Lostopf für 5x2 Mausgutscheine fürs Freisinger Volksfest. Wo man dann unter Umständen einen von uns dreien sehen könnte, wenn man den richtigen Zeitpunkt
unter Umständen, vielleicht sind wir mal dort.
Wir sind auch mal dort, aber wahrscheinlich nicht so oft wie ich, weil wir müssen ja schauen, dass der Hopfen in trockenen Tüchern ist in der Zeit. Ja, genau.
Und das ist, wie gesagt, wir freuen uns natürlich am Volksfest schon sehr. Wir freuen uns auch über jeden, der den Podcast hört und sieht. Erzählt uns dann auch gerne mal persönlich, was ihr davon haltet, sofern das noch möglich ist.
Genau.
Gut, ich habe ein kleines Mitbringsel.
Oha,
ja,
bin gespannt.
Ein kleiner Tipp, das ist mein Mitbringsel, weil ich habe mir überlegt, was mache ich als Mitbringsel für diese Episode. Und es ist ein Tipp, und zwar da auch wegen dir, Evi.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, da bist du jetzt gespannt, ich weiß, aber... vor 2 Jahren habe ich ja etwas größer mit 2 Freunden von mir meinen Geburtstag gefeiert, mein 40er damals in Freising. Und da bist du ja auch vorbeigekommen.
Ja,
da
haben
wir. Und
durften wir dir gratulieren?
Ja, nein, es war sehr, sehr schön und sehr lieb, dass ihr da wart. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Geschenk von euch bekommen. Und zwar diese kleine silberne Hopfendolde, die man so als Halskette oder halt fürs Charivari tragen kann. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es wirklich nur daheim und ich trage es nicht auf Charivari, weil ich habe so Angst, weil das ist halt Volksfest, gell? Und du hast die Lederhosen
ja,
an.
Trotzdem, hernehmen.
Ja, pass auf, ich habe das noch nicht drauf, weil ich denke mir immer, wenn man das, aber das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich das irgendwie, weißt du, weil Volksfest und dann hast du einmal vielleicht einen Bicken oder so, gell? Und dann, ich habe ja schon da ein paar Sachen aber verloren.
Ja, es sind aber auch schöne Sachen.
Das passiert, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich habe ein schönes und so ein Furtgescharivari, weißt du? Und ein Furtgescharivari, du ist halt echt nicht drauf. Aber das ist so hübsch, diese Dolde. Und deswegen ist mein Tipp, mein Mitbringsel, hopfenschmuck.de. Das ist aus Wolnzach, das ist da, wo ihr das her habt. Der hat ganz, ganz viele Sachen, auch viele verschiedene Charivari-Anhänger, aber auch in verschiedenen Größen, so silberne Hopfendolden mit so einem Ring, den ist man dann schöne Charivari.
Der hat alles, was und rund um den Hopfen.
Und, ja, und Armreif, also
und für Mann Kirm, und Frau. Und früher ist noch die Kirm, da wo man Hopfer einbringt. Hat, Hopferschnitzer, da gibt es alles rund um den Hopfen.
Ja, also wirklich für einen Hopfenliebhaber oder auch für jemanden, der was auf außergewöhnlichen Schmuck steht,
für
das ist weil, was, also hopfenschmuck.de, das ist, dieser Tipp ist mein Mitbringsel für heute. Und ja, aber ich habe es mich bis jetzt auch nicht getraut, diese Dolde da anzumachen. Ja, weil was, wenn ich es verliere, das wird mir das ewig ärgern, weil es einfach so eine schöne Erinnerung einfach an ja, was, halt an dich etwas, was mich da erinnert. Ja, das finde ich schön und auch ein sehr, sehr schönes Geschenk gewesen.
Also ich bin ganz froh, dass wie du gesagt hast, mein Tipp, mein Mitbringsel ist ein Tipp, dann ist mir jetzt kurz ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil bei mir ist tatsächlich auch so. Mein Mitbringsel ist auch ein Tipp. Und ich habe eigentlich gedacht, dass du den Tipp bringst. Deswegen war ich ein bisschen, jetzt gerade so, oh nein, bitte nicht. Aber mein Tipp ist Radeltour durch die Hallertau, wenn der Hopfen in der Blüte steht.
Ja.
Weil dann, das ist tatsächlich was, es duftet aus jeder Ecke raus.
Ja,
ist
man kann mal stehen bleiben, man kann sich das mal anschauen.
Genau.
Viele bitte, tolle Biergärten.
Bitte lass die Traktoren die Vorfahrt.
Ja.
Also, im Zweifel gewinnt der Traktor. Also deswegen.
Und wenn einmal die Straße dreckert ist, denkt dran, die arbeiten.
Genau, es wird gearbeitet, wo gearbeitet wird, da fallen Späne.
Genau.
5 Euro ins Phrasenschwein. Und deswegen, aber das ist mein Tipp, radelt durch die Hallertau.
Da gibt es auch übrigens eine eigene Homepage dazu, vom Hallertau-Tourismus.
Ja.
Genau, und das schaut euch an, weil das ist ein Traum. Und das ist tatsächlich nicht nur was für Einheimische, das ist auch was für Touristen.
Und es geht auch einer bei uns direkt vorbei.
Genau.
Der Wasserweg führt vor Kirchhardt direkt bei unserer Hopfenpflückmaschine vorbei.
Genau, und dann winkt es einmal rein. Dann winkt es einmal rein zu den Rögers, wenn es vorbeifahrt.
Oder stehen bleiben.
Oder kurz stehen bleiben und Servus sagen.
Genau. Wir freuen uns immer. Wir
müssen fragen, wo ist die Chefin? Die kenne ich aus dem Podcast.
Genau.
Schauen wir mal. Ja.
Genau. In diesem Sinne.
Danke, Evi, für deine Zeit. Danke, dass du uns hier willkommen geheißen hast auf euren Hof in deiner Familie. Danke für über 60 Jahre tolle Geschäftspartnerschaft und ich sage auch in dem Sinne absolut Freundschaft, die unsere Firmen miteinander verbinden, also eure Familie und unsere Brauerei, für die herausragende Qualität, die ihr immer produziert, dass wir gute Biere brauen können und auf viele, viele weitere Jahre und auch sehr, sehr schön zu sehen, wie diese gelebte Kultur, weil es ist ja nicht nur eine Arbeit oder eine Aufgabe, Hopfen zu pflanzen, es ist ja auch, man sagt ja so schön in der Landwirtschaft, Kulturlandschaft.
Ja.
Das hat auch was mit Kultur zu tun. Der Hopfen hat eine eigene Tradition, eine eigene Kultur, hat nicht nur ein Vokabular, er hat eigene Feste und Traditionen. Und
eigene Königinnen.
Eigene Königinnen, die sehe ich auch regelmäßig, wenn ich in Amerika bin, auf der Craftbrewers Conference. Das sind einmal die Hopfendauer Hoheiten dort, die Holledauer Hopfenhoheiten dort. Also all das und ihr seid Teil davon, das auch zu erhalten und in die Zukunft zu tragen. Und dafür an der Stelle nicht nur von der Brauerei, sondern ich glaube von allen, die gern Bier trinken, danke. Auch stellvertretend für deine Zunft und
danke.
Deine Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit betreiben. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Saison, vor allem gutes Wetter, eine gute Ernte, unfallfreie Ernteeinholung.
Warme Nächte.
Schöner Regen. Und
keine Starkwetterereignisse.
Ja.
Keine Starkwetterereignisse. Und dann auch verschiedene Festbiermaß im Volksfest. Oder wenn wir euch besuchen können.
Ja, genau. Wir sagen auch vielen herzlichen Dank, dass ihr uns besucht habt, dass wir die Leute ein bisschen was mitgeben können von uns Hopferbauern, weil uns gibt es nicht so oft. Wir sind wenige. Richtig. Und ja, und es steckt sehr viel Leidenschaft in dem, was wir mir deren. Und vergiss das Bier nicht. Trinkt's mehr Bier.
Ohne euch darf es uns nicht geben.
Ja,
das
genau.
Ist der schönste Schlusssatz. Sag's nochmal.
Trinkt's mehr Bier.
Amen.
Amen. Für euch. Servus. Ciao.